Er war reich und er war mächtig. Er war Kohls bester Freund und insgeheim Springers Kontrahent. Er wurde bewundert als genialer Filmhändler und gefürchtet als eiskalter Medienmogul. Und am Ende stand er fast erblindet auf den Trümmern seines Reiches.
Leo Kirch war einer der eindrucksvollsten Unternehmer, die ich je kennengelernt habe. Ein unglaublich emotional, intuitiver, charismatischer Mensch.
Leo Kirch war, was man in der Sprache der amerikanischen Film- und Fernsehproduktion einen Larger-than-Life-Character nennt.
Leo Kirch war ein großer Visionär und nicht zuletzt ein sehr gläubiger Katholik.
Leo Kirch war kantig. Leo Kirch war Freund.
Leo Kirch war ein Phänomen.
Das waren diejenigen, die Deutschland damals mit ihrer Kraft, mit ihrer unternehmerischen Kraft mit aufgebaut haben.
Leo Kirch war ein sagenumwobener Medienguru, ohne den es vermutlich die Harald-Schmidt-Show nie gegeben hätte.
Leo Kirch war ein Mann, von dem man mir sagte, dass er fast blind sei, den ich aber für jemanden hielt, der sehr genau sehen und intensiv aufnehmen konnte.
Und er war ein Mann, der ja gerne seine Macht ausspielte.
Er hat Großes aufgebaut und ist am Ende an dem Wunsch, alles zu haben, gescheitert.
Gottesfürchtig wie Hiob nahm Kirch seine Milliardenpleite hin, begann danach aber im alttestamentarischen Auge um Auge, Zahn um Zahn, um sein Recht zu kämpfen. Den Sieg über seine Gegner hat er nicht mehr erlebt. Seine Geheimnisse nahm er mit ins Grab. Unterwegs zu den Wurzeln Leo Kirchs. Eine Kindheit zwischen Weinbergen und Weihrauch in der katholischen Diaspora von Unterfranken. Das Dorf Pfahr ist seine Heimat. 500 Einwohner, enge Straßen. Die Namen haben wie Hundsgasse oder Traubengasse. Dort wuchs der Erstgeborene des Schlossers und Weinhändlers Robert Kirch auf. Diese Provinz prägte den deutschen Citizen Kane. Und diesen Wurzeln blieb er treu. Selbst Jugendliche wie der 17-jährige Leo werden von der Schulbank weg zur Wehrmacht eingezogen. Das letzte Aufgebot der Nazis. Als deren Reich untergeht, desertiert Kirch, wirft die Uniform weg und schlägt sich durch in die Heimat. Nach einem Notabitur beginnt er mit dem Studium der Mathematik und Physik, finanziert mit Geschäften auf dem Schwarzmarkt. Das machen damals viele so. Leo fällt auf als erfolgreicher Zwischenhändler, auch der Polizei. Wird angeklagt wegen Hehlerei, aber freigesprochen. Als er mitmischt beim Verkauf geklauter Abituraufgaben, muss er die Universität Würzburg verlassen. Studiert stattdessen Betriebswirtschaft und promoviert in Nürnberg magna cum laude. Wirtschaftswunder in den 50er Jahren. Die dunkle Vergangenheit wird politisch totgeschwiegen und im Kino verdrängt mit Schnulzen wie Der Förster vom Silberwald oder Die Mädels vom Immenhof.
Mach Signal.
Als dein Alter in deinem Alter war, wärst du mit dem Rad gefahren.
Es lebe die zukünftige Kaiserin von Österreich!
Leo Kirch und sein Freund Hans Andresen gründen eine Firma für den Handel mit Filmen. So etwas gibt es noch nicht in Deutschland. Mit einem klapprigen VW fahren sie nach Rom. Dort erwerben sie 1956 für 25.000 Mark, die sich Kirch von seinem Schwiegervater leiht, die deutschen Rechte an Fellinis Film La Strada. Doch kein Verleih will den Film zeigen, bis Kirch auf Theo Hens trifft. Später mal als Chef des Filmverlags der Autoren erste Adresse für junge deutsche Regisseure, damals bei der Konstantin zuständig für Marketing und Weltvertrieb.
Es klopfte und im Türrahmen erschienen zwei Herren. Der eine fragte, ist hier der Vorführraum? Was wollen Sie denn da? Natürlich einen Film vorführen. Was für einen Film denn? Sagt er, La Strada. Ich sag, glaube ich Ihnen nicht. Den Film gibt es nicht. Der Film hat zwar im vorigen Jahr einen großen Preis in Venedig bekommen, ist seitdem verschwunden. Dann sagt er, hier ist er!
Jetzt kommt der große Zampano.
Ich habe meinen Chef, den Walfried Bartel, angerufen und habe gesagt, ich gehe mal in die Vorführung mit rein, gucken mir an. Er sagte, ach, sparen sich die Zeit. Schwarz-weiß, tief traurig, geht keiner rein.
Hinz kauft Kirch die Rechte für 25.000 Mark ab. Mit dem großen Zampano Anthony Quinn beginnt die Erfolgsgeschichte des großen Zampano Leo Kirch. Leo Kirchs Geschäftsidee ist genial einfach und einfach genial. Er behandelt Filme als Ware und betreibt damit einen Großhandel. Bei Bedarf leiht er sich Geld von der Bank. Zum Beispiel 6 Millionen D-Mark, für die er damals die Rechte an 4.000 Filmen großen Hollywood-Studios abkauft. Das junge Fernsehen braucht Attraktionen. Hätten ihm ORF und ARD nicht Serien und Filme abgekauft, wäre Kirch 1960 schon pleite gewesen. Kirch riskiert alles, aber er gewinnt. Es beginnt sein Aufstieg zu den Sternen und er gibt seinen Firmen ihren Namen. Sirius, Taurus, Beta. Auf dem Höhepunkt seiner Macht beschäftigt Kirch 11.000 Mitarbeiter und macht 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Der ehemalige NDR-Intendant Jobs Blok erinnert sich an Kirchs Gespür für das kommende Geschäft.
Er glaubte aber überhaupt, dass mit dem Fernsehen eine Zukunft zu machen sei für Filmehändler.
Das war die Nase. Ja?
Das war die Nase. Das war eine unternehmerische, geniale Idee und es hat ihn ja auch groß gemacht.
...1963 gewinnt er einen weiteren Kunden für seine Handelsware, das ZDF. Der ehemalige ZDF-Intendant Dieter Stolte über die Bedeutung Kirchs als den für ihn einst wichtigsten Programmlieferanten.
Als das ZDF 1962 gegründet wurde, fehlte ein wirklich erfolgreiches Programm. Das heißt, das ZDF musste, um sich durchzusetzen, an gute Programmware heran. Über die verfügte Kirch aufgrund seiner großen Geschäftsbeziehung zu den amerikanischen Studios.
Ex-RTL-Chef Helmut Thoma bewundert die gnadenlos umgesetzte Verkaufsstrategie Leo Kirchs.
Also die Belieferung des ZDF mit Zweitrechten von Filmen, das hätte ja jeden offen gestanden. Er hat es erkannt und er hat gekauft. Wenn einmal ein Film durch die Kinos gelaufen ist, es gab ja keine Videoauswertung oder kein Streaming oder was da was alles, sondern die waren eigentlich Müll. Ja. Und da hat er das alles zu wirklich Spottpreisen aufgekauft. Und dann hat er natürlich gigantische Ergebnisse erzielt, auch mit einer genialen Verkaufsmethode. Er hat immer gesagt, also verkauft Güterzüge. Da waren vorne eine tolle Lokomotive, dahinter noch weitere ganz tolle Salonwagen. Und am Schluss haben dann schon Waggons gerattert, die kaum mehr sozusagen auf den Schienen zu halten waren. Hat aber alles dasselbe gekostet.
He's looking at you, kid.
You must remember this.
1959 bereits kauft er für jeweils lächerliche $3.000 die deutschsprachigen Rechte an Klassikern wie Casablanca oder Hitchcocks Verdacht. Anfangs kosten sie im Fernsehen 125.000 Mark pro Ausstrahlung, später das Doppelte.
Dieses Filmgeschäft galt immer auch ein bisschen als suspekt. Ging das damit rechten Dingen zu? Musste jemand geschmiert werden? Alles das wollte man eigentlich lieber einen anderen machen lassen.
Ich bin Apoll. Und ich bin der Zar von Russland.
Pane nicht.
Familien sitzen abends gemeinsam vor dem Lagerfeuer der Neuzeit, dem Fernsehapparat. Farbfernsehen braucht bunte Bilder. Die hat Leo Kirch. Kirchs größter Kunde ist das ZDF. In den Anfangsjahren des Senders liefert er den Mainzern ein Drittel ihres Programms mit einem Jahresumsatz von 120 Millionen Mark.
Ganz sicher hat Dieter Stolz eine andere Nähe zu Leo Kirch gehabt als wir. Die ARD entschloss sich aber irgendwann, dann eine eigene Struktur aufzubauen. Und das war ein Konkurrenznachteil. Leo war dann immer schneller. Wie gesagt, er verhandelte eine Etage tiefer. Er wusste genau, was wir machen und legte dann was drauf.
Die ARD will den Trickser austricksen. In direkten Verhandlungen mit Studios in Hollywood ohne den Zwischenhändler Leo Kirch. Der erfährt davon durch seine besonderen Kontakte im Bayerischen Rundfunk. Kontert schlau auf seine Art, schickt der ARD-Delegation Anwälte ins Hotel.
Und dann kamen zwei Herren rein und der eine sagte auf freundliche Weise: Mr. Ploog, yes, we want to serve you. Wir wollen Ihnen eine Klage zustellen. Ja, und dann war es die Klage wegen Breach of Contract, weil er behauptete, er hätte schon einen Vertrag. Und dann wurde die Ghetto verklagt, aber auch ich persönlich, ich glaube über 120 Millionen Dollar Schadensersatz. Ja, das steigerte zwar das Selbstwertgefühl auch, aber nicht nur. Es gab auch eine gewisse Beunruhigung gab es dann eben doch.
Ein Bluff wie im Kino. Die angedrohte Klage soll vor allem eines abschrecken. Kirchs Strategie würde in ein Drehbuch aus Hollywood passen. Die Amerikaner aber nutzen ihre Chance, den Monopolisten Kirch durch direkte Deals mit dessen Abnehmern zu umgehen. So geht hinter seinem Rücken ein dickes Filmpaket an die ARD. Aber der Fuchs aus München liebt solche Duelle. Er schlägt zurück. Und macht dem Bayerischen Rundfunk ein verlockendes Angebot an Hunderten von Filmrechten. Daraufhin sieht sich das ZDF herausgefordert, um weiterhin die erste Wahl zu haben, muss das zweite nunmehr bieten. 200.000 D-Mark pro Film. Leo Kirch wohnt in einem Mehrfamilienhaus fernab der Münchner Bussi-Schickeria. Ruth Kirch kümmert sich um den Haushalt. Sohn Thomas liebt das Leichtlebige unter weiß-blauem Himmel. Sein Vater lässt ihn spüren, dass er davon nichts hält. Auf der Weltbühne des Kinos spielt Leo Kirch inzwischen eine Hauptrolle, zieht jedoch in der Kulisse seine Fäden. Die Millionen, die er verdient, investiert er. Er erwirbt Filmrechte und Fernsehserien, produziert die Geschichte der Bibel als Mehrteiler, kauft Klassiker wie Pippi Langstrumpf oder die Biene Maya.
Wer ist Maya? Bin ich die Maya?
Es gab kein Bild von ihm in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, es waren sogar Reporter des Sterns, die ihn versuchten, in der Kardinal-Fraunhofer-Straße in seinem Büro aufzusuchen und zu fotografieren. In dem Moment kam er gerade raus. Er wurde gefragt, wo finden wir Leo Kirch? Hat er ihnen den Weg gewiesen, sie müssen da lang gehen. Und hat sich dann gefreut, dass er, ohne dass er erkannt wurde, sich davon machen konnte.
Ferien mag der Franke nicht. Er arbeitet lieber 7 Tage die Woche. Aber Kirch setzt all das strategisch ein, womit Tycoons in der Branche eitel protzen. Eine Yacht, ein Privatflugzeug, eine Wohnung in den Alpen. Kirch lädt seine Kunden zu einem kostenlosen Urlaub ein. Die sollen es ihm danken beim nächsten Deal.
Das ZDF hat ihm gehört. Entschuldigung. Und da konnte er sich natürlich eher austoben.
Ein schlimmer Vorwurf, der beim ZDF Juristen und Redakteure aufschreckt.
Als ich im Mai 1976 als Programmdirektor nach Mainz kam, erschien ein Artikel im Spiegel, das ZDF im Würgegriff von Leo Kirch. Alles war natürlich erstarrt. Es war eine Schockstarre, kann man wirklich sagen.
Es wurden in der Titelgeschichte nicht nur die engen Geschäftsbeziehungen des Senders zu Kirch beschrieben. ZDF-Redakteure nutzten angeblich gern auch mal Kirchs Privatjet oder erholten sich in seinen Feriendomizilen. Damit hätte er sie in der Hand gehabt, heißt es in dem Artikel. Das ZDF zieht vor Gericht und der Spiegel muss sich öffentlich beim Sender und seinen Mitarbeitern entschuldigen. Was dennoch hängen bleibt, ist das Image Kirchs. Strippenzieher, Schattenmann.
Irgendwann habe ich ihn gefragt, was bewegt Sie? Geld, Macht oder Spiel? Und er hat wie aus der Pistole geschossen, geantwortet: Spiel.
Er spielt mit der Macht und mit den Mächtigen. Seinen Leuten zahlt er hohe Gehälter. Erwartet im Gegenzug bedingungslose Treue, wie bei Patriarchen üblich, und lässt sie fallen, wenn er sie nicht mehr braucht. Bodo Skrieber, Jan Meutow, Georg Kofler, Herbert Kleuber. Er duzt sie alle und sie duzen ihn.
Und ich meine, seine Taktik war ja immer, wenn man das von außen so betrachtet hat, er hat eine Art, wie König Arthur, so eine Runde gehabt, in denen also die verschiedenen Leutchen leicht nach oben getrieben wurden. Kaum waren es oben, haben schon unten das leise Surren der Laubsägen und andere Dinge gesehen. Und die sind dann nach einiger Zeit wieder rücken, dass ein anderer hochkommt.
Der jüngste Ritter an König Leos Tafelrunde ist Thomas Haffer, ein Sunny Boy, stolz auf sich und seine Erfolge.
Als ich bei ihm begonnen habe, am 1. April 1978, ging es darum, Videokassetten in den Markt einzuführen. Und er sagte zu mir, ich habe einen Keller voller Filme. Und hier gibt es eine VHS-Kassette, eine Video 2000-Kassette und eine Beta-Kassette. Und von denen möchte ich jetzt und heute so viel wie möglich verkaufen. Wir haben im September gestartet, haben im Dezember 50 Millionen Mark Umsatz gemacht mit Videokassetten. Das war auch für den Leo eine völlig neue Welt, denn bisher hatte er halt ARD, ZDF, ORF, das waren seine Abnehmer. Aber es bereitet ihm riesige Freude.
Kirch behandelt ihn wie einen Sohn, ist tief verletzt, als sich Haffer mit EMTV selbstständig macht. Als die hochfliegenden Träume des Börsenstars platzen, hilft er ihm nicht. Haffers geschäftliche Erfolge mit den Videokassetten allerdings hat er ihm nicht vergessen. Kirch besitzt die Rechte an 40.000 Stunden Fernsehprogramm und 12.000 Filmen. Am Verkauf der Ausstrahlungsrechte hatte bereits zig Millionen verdient. Nun beutet er sein Depot ein zweites Mal aus. Was etwa 5.000 Videotheken in Deutschland brauchen, verkauft ihn Kirchs Tochter Beta. Der Jurist Bodo Skrieber gehört zu Kirchs innerem Kreis. Der einzige Sozialdemokrat im Hause des Herrn handelt Fernsehrechte mit den großen Studios in Hollywood aus.
Es war ein, von der Stimmung her und von der ganzen Orgelsatz her, ein wunderbares, kreatives Chaos. Und in diesem Chaos entstand außerordentlich viel Positives, Vielfältiges, Fantasiereiches.
Ein weiterer neuer Markt. Auch Konzerte, Opern und Ballettaufführungen mit den Weltstars der Klassik müssten sich auf Video gut verkaufen lassen. Denn Musik kennt keine Grenzen, sie ist hörbar und in allen Sprachen zu verstehen. Kirch macht sie sichtbar, produziert von seiner Firma Unitel.
Dazu hat er auch noch höchstwahrscheinlich eine persönliche Affinität dazu gehabt. Immer mit Karajan hat er sich ja vollkommen zerstritten. Das war so schlimm, dass die sich ja bekriegt haben. Aber es hat ihm natürlich ungeheuer geholfen in einem Bereich, den man nicht unterschätzen darf. Es ist natürlich viel attraktiver für einen Spitzenpolitiker, beispielsweise mit Bernstein Abend zu essen und Herrn Kirch, also nur mit Herrn Kirch. Ja. Also diese ganzen Kontaktanbahnungen, die hat er ja wunderbar gemacht.
Männer wie Sie brauchen wir.
Der konservative Katholik pflegt die politische Landschaft mit Spenden. In der Welt des Films dagegen fremdelt er trotz gelegentlicher Begegnungen mit ihren Stars. Film ist ihm eine liebe Ware, keine wahre Liebe. Liebend gern aber nützt er für Geschäfte seine Kontakte im Milieu der einflussreichen Männerbünde. Zu Franz Josef Strauß, Friedrich Zimmermann, später Edmund Stoiber. Und ganz besonders zu Helmut Kohl, seinem Lebensfreund.
Ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an?
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Wir saßen nach der Wahl von Herrn Kohl zusammen bei einem Abendessen. Und als die Stimmung so richtig hochging, jubelten alle anderen über den Sieg. Und in dem Moment sagte Leo Kirch, jetzt haben wir die Macht und wir werden sie nicht wieder aufgeben.
Kohl und Kirch setzen gemeinsam auf privates Fernsehen. Der eine fördert, der andere finanziert. Der Start des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 sollte beiden nützen. Was der neue Sender dem Publikum hauptsächlich anbietet, sind altbekannte Serien.
Wir sitzen fest, Captain. Die Triebwerke reagieren nicht. Wir können nicht mehr weg.
Getarnt hinter Treuhandfirmen ist Kirch als Miteigentümer von Anfang an dabei. Das empört seinen Hauptkunden.
Das war ein Bruch der Linie, die zwischen Kirch und dem ZDF ausgemacht war. Und das hat mir sehr große Probleme gemacht, was ich bis heute nicht akzeptieren kann, wenn ich bewusst oder unbewusst, das spielt dann schon keine Rolle mehr, hinters Licht geführt werde.
Leo Kirch sorgt dafür, dass sich Kohl auf Sat.1 selbst darstellen kann. Die Sendung zur Sache Kanzler, in der kohlfreundliche Journalisten freundliche Fragen stellen dürfen, versinkt aber wegen Langeweile im Tal tiefer Quoten. Das freut Kohls Gegner wie den SPD-Spin-Dr. Bodo Hombach, ein Schwergewicht in seiner Partei, Minister, Schröder-Freund, Medienmanager.
Als es darum ging, das öffentlich-rechtliche System zu ergänzen, war es ein Kampf der Konservativen in Deutschland, die sich davon höhere Zuwendung, höhere Berücksichtigung, ja auch einen liebevolleren Umgang erwartet haben. Und wir glaubten auch, dass wenn diese privaten Stationen kommen, dass das ein Sieg für die konservative Nachrichtenlage sei. Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass Privatfernsehen, das von Werbung leben muss, dem Publikum was ganz anderes bieten muss als konservativ-ideologische Berieselung, sondern da ging es um Unterhaltung.
Sat.1-Konkurrent RTL besitzt zwar kein riesiges Filmlager wie Kirch, aber eine finanzstarke Mutter an der Seite, den Medienkonzern Bertelsmann. Senderchef ist der Feuerkopf Helmut Thoma.
Ich hatte dann 12 Filme und eigentlich nicht viel Produktion, gar nichts. Ja. Also das heißt, dagegen ging seine, wie hat man sich einmal gesagt, 15.000 Spielfilme und 50.000 Stunden Fernsehprogramm. Also dagegen waren die sieben Schwaben eine Großmacht. Und uns musste was einfallen.
Was wir wirklich brauchen, ist Action.
Also Helmut Thoma hat ja mal gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass das Publikum Unterhaltung wollte.
Achtung, fertig, los!
Die versendeten Seichgebiete locken die Zuschauer. Politiker sehen die Privaten eher als Wirtschaftsfaktor für neue Arbeitsplätze in ihrem Bundesland.
Als die neuen Medien kamen, war für mich entscheidend wichtig, dass Sat.1 als einer der kommenden großen Player seinen Platz nicht in Berlin hat, sondern seinen Platz in München. Und dass natürlich die Bayerische Landesbank als Geschäftsbank auch mit dem Medienunternehmer Kirch Geschäfte machte, das waren keine politischen Geschäfte, das waren ökonomische Geschäfte.
Aber war das tatsächlich zu trennen? Klaus Ott ist investigativer Reporter der Süddeutschen Zeitung. Er hat Kirchs Karriere und dessen politische Kontakte über Jahre verfolgt.
Es war ja das Bestreben der Regierung Stoiber, Bayern zum Medienstandort auszubauen. Und da hat man sicher so jemanden wie Leo Kirch auch die Wünsche von den Augen abgelesen und hat da eilfertig dafür gesorgt, bei der Landesbank, dass die Milliarden als Kredit geflossen sind.
Wie sich herausstellen wird, handelt es sich um einen Kredit von fast 2 Milliarden Euro. Wer damals in den 90ern an der Börse spekuliert, kann über Nacht Millionen verdienen und neureich damit protzen. Die Spaßgesellschaft feiert sich auf bunten Paraden selbst. Beim Tanz ums goldene Kalb wollen sie alle mitmachen. Kirch jedoch nicht.
Wir hatten ja Phasen, wo man natürlich auch seinen Reichtum sehr gern gezeigt hat. Das hat er nie getan.
In Konzernen, so kannte ich es von IBM, je größer das Büro, desto wichtiger der Manager. Leo Kirch hatte immer das kleinste Büro in seinem Unternehmen.
Wie sah es da aus?
Gemütlich. Da hat er seinen Schreibtisch, einen Schaukelstuhl und eine Weltkarte.
Ich kenne ihn nur in grauen Anzügen, immer mit einer abgewetzten Aktentasche und einem beigen Staubmantel. Er machte nicht viel von sich her.
Bescheidenheit ist auch Taktik. So fällt er nicht auf, kann im Verborgenen wirken. Aber in sein Fernsehreich will er Glanz und Glamour holen. Die Quotenkönige der Unterhaltung. Sat.1-Chef Fred Kogel soll es richten. Geld spielt keine Rolle.
Fred Kogel fuhr einen gemieteten BMW und in dem BMW saß auf dem Beifahrersitz Thomas Gottschalk, früher ein bekannter Moderator in Deutschland. Und hinten saßen Kai Pflaume, Günther Jauch und ich. Und wir fuhren in die Kardinal-Faulhaber-Straße, um einen Move zu besprechen, wie es heißt. Tommy sprach wie gewohnt am meisten und am offensten. Günther hörte zu und Kai Pflaume war so das Küken eigentlich, der auch so die anderen mit großen Augen anguckte. Und ich sah natürlich Leo Kirch zum ersten Mal persönlich. Und vor allen Dingen, was für mich neu war, es ging direkt zur Sache. Es wurden so Schnittchen gereicht und er ging auch damit rum und verteilte und forderte einen auf zuzugreifen. Ja, also verglichen mit einem ARD-Meeting, wo 10 Leute mit Hornbrillen rumsitzen und so weiter, war es da. Also er stellte auch 2 klare Fragen. Würden Sie zu uns kommen? 1 und 2, wann können Sie anfangen?
Mit dem Start seiner Late-Night-Show beginnt für Sat.1 eine Erfolgsstory.
Ich kann nur prinzipiell sagen, dass nie wurde mir bei einem Sender so wenig reingeredet wie zu Zeiten des angeblich so strengen und finsteren Leo Kirch. Ich habe den später nochmal getroffen und da sagte er zu mir, das ist erfolgreich, was Sie machen. Vieles gefällt mir nicht, aber so.
Wer für ihn gut gearbeitet hat, wer sein Vertrauen hatte, dem hat er dieses Vertrauen auch doppelt und dreifach zurückgezahlt.
Er hatte eine Fürsorglichkeit, eine soziale Fürsorglichkeit gegenüber seinem Umfeld, gegenüber Mitarbeitern. Und zwar insbesondere ganz normalen, einfachen Mitarbeitern.
Und es war offenbar so, dass wenn jemand von seinen engsten Mitarbeitern in der Familie Nachwuchs bekommen hat, dann hat es einen kleinen Goldbarren gegeben, ohne dass das irgendwo vertraglich fixiert war.
Kirch regiert wie ein gütiger, aber strenger Patriarch und nicht wie ein Pate der Mafia. Auf gleicher Wellenlänge mit Kohl. Bauernschlau und bodenständig. Der eine in den Medien, der andere in der Politik.
Helmut Kohl war sicherlich jemand, der die Freundschaften sehr, sehr, sehr hoch gehalten hat.
Okay, klar machen zum Beamen.
Die Energie reicht nicht aus.
Die Zukunft. Nicht jeder ist dafür geschaffen.
Schröder gewinnt 1998 die Wahl. Kohl tritt ab. Kirch hält zu ihm. Wer ihm treu bleibt, dem bleibt auch er treu. Zahlt dem Ex-Kanzler 3 Jahre lang jeweils 600.000 Mark für Beratung. Ob er auch zu den Millionenspendern in der Schwarzgeldaffäre gehört, wurde nie geklärt. Der tiefgläubige Katholik besucht Sonntag für Sonntag die St. Michaelskirche. Barockes Kleinod mitten in München. Und sucht Ruhe im Gebet. Danach lässt er sich ins nahegelegene Büro fahren, ebenfalls Sonntag für Sonntag. Trifft sich mit seinem Geschäftsführer Dieter Hahn und plant die nächsten Unternehmungen. Scheut auch riskante Geschäfte nicht. Für unglaubliche 1,9 Milliarden Euro, finanziert mit Krediten, hatte er bereits 1996 die Übertragungsrechte für die Fußball-WM 2002 und 2006 gekauft. Kirch ist zuckerkrank, ausgelöst durch eine Schockdiabetes nach einem Autounfall seiner Frau. Der große Zampano erblindet. Er ist auf Helfer angewiesen. Das fällt ihm schwer. Verlassen kann er sich auf sein phänomenales Gedächtnis.
Ich habe das erlebt, dass er zum Schluss nichts mehr lesen konnte. Er holte völlig ungeniert seine Spritze raus und hob das Hemd und jagte sich die Spritze rein. Und dann sagte er mir mit einer Verletzlichkeit, weißt du, was das Schlimmste ist? Mir liest jemand einen Brief vor und ich weiß nicht, ob er mir einen Absatz unterschlägt.
In dem Maße, in dem sein Augenlicht nachließ, entwickelte sich allerdings sein Gedächtnis. Studenten kauften die sozusagen am Vorabend erschienene Ausgabe der jeweiligen Zeitung. Die sprachen das auf Bänder und er hörte nachts die Bänder ab und war dadurch informiert, als er das Flugzeug betrat und nach Mainz kam. Ein Wahnsinnsprogramm.
Sein Imperium wirkt mächtig, errichtet ist es allerdings auf Krediten. Scheinbar hat Kirch aber alles im Griff. Obwohl er weiterhin im Dunkeln agiert, werden seine Deals inzwischen öffentlich kontrovers diskutiert. Kritische Medien malen das Bild eines gefährlichen Schattenmannes. Er will mitspielen bei den ganz Großen. Auf Augenhöhe mit den internationalen Medienfürsten Rupert Murdoch und Silvio Berlusconi. Der teuerste Deal des Spielers heißt DF1. Kirch kauft Bertelsmann für fast 1 Milliarde D-Mark Premiere ab. Er will mit den Haifischen Berlusconi und Murdoch im selben Becken schwimmen. Aber die wollen ihn lieber fressen. Kirch verschuldet sich mehr und mehr. Er braucht dringend neue Ideen und beauftragt einen ungewöhnlichen Headhunter.
Bin ich einmal eingeladen worden zu Helmut Kohl. Und mein Gott, Bundeskanzler, das kommt man natürlich sofort. Und der hat mir die Weltlage erklärt und gesagt, was will der eigentlich von mir? Und dann hat er mir auf einmal erklärt, Sie kennen ja Herrn Kirchhoff sehr gut. Sie wissen, dass es ihm nicht sehr gut geht. Würden Sie mit ihm einmal reden über eine mögliche, dass Sie rübergehen zu ihm? Ja. Ich meine, ich habe mir dann gesagt, ja, Herr Bundeskanzler, selbstverständlich kann man darüber nachdenken und so. Aber da war ich zu stark in RTL, das war halt mein Baby und damit war ich verbunden. Ja.
Was in England oder Italien funktioniert, kommt in Deutschland noch nicht an. Bezahlfernsehen, Pay-TV. Kirchschulden wachsen. Rupert Murdoch kündigt an, die Kirchgruppe zu übernehmen und zwar ganz. Das überschattet deren Weihnachtsfeier 2001.
Ich spielte Weihnachtslieder und die Belegschaft sang, also lass uns froh und munter sein. Und dann hielt Leo Kirch eine Ansprache, positiv, schwere Zeiten, aber es wird weitergehen. Es war eine große, große, sehr, sehr festliche und schicke Weihnachtsfeier. Und man hatte auch also definitiv keine Floskel bei vielen, Tränen in den Augen. Und zwar gar nicht mal, was wird aus mir, wenn die Firma pleite geht, sondern ich habe doch gerne für den Laden gearbeitet. Also das war absolut spürbar.
Warum der Verleger Axel Springer den Medienmogul für einen Kriminellen hielt, erfährt die Öffentlichkeit erst jetzt. Denn Leo Kirch besitzt nicht wie einst abgemacht 10% des Verlagshauses, sondern insgeheim durch verdeckte Aktienkäufe bereits 40%. Verlegerwitwe Friede befiehlt ihrem neuen jungen Vorstandschef Matthias Döpfner, befreien Sie mich von Kirch. Eine Bewährungsprobe. Am Erfolg oder Misserfolg wird der Manager gemessen.
Ich habe am 1. Januar meine Aufgabe als Vorstandsvorsitzender von Axel Springer angetreten und hatte bis zum 30. Januar Zeit zu überlegen, ob wir eine Put-Option gegen unseren zweitgrößten Aktionär ausüben.
Die sogenannte Put-Option ist eine Wette auf die Zukunft. Der Wert einer Aktie wird festgelegt und der Besitzer der Put-Option kann seinen Vertragspartner verpflichten, zu einer bestimmten Zeit diese Aktien zu dem damals festgelegten Preis zurückzukaufen. Was teuer werden kann, wenn der Kurs fällt. Springer besitzt die Put-Option auf 12% am Kirchs Pro7/Sat1 Media. Das ist laut vereinbartem Kaufpreis 767 Millionen Euro wert, die Kirch nicht hat.
Der Druck ist unvorstellbar groß gewesen damals. Ein neues, unerfahrenes Management gerät sozusagen durch diese vor langer Zeit vereinbarten Rechte, die das Unternehmen hat, in eine Situation handeln zu müssen und sich dabei nicht nur mit dem zweitgrößten Aktionär des eigenen Unternehmens auseinanderzusetzen, sondern mit einer Person, die damals sozusagen, das war der Haifisch der Medienbranche, das war sozusagen die Überfigur der deutschen Medienunternehmer. Und die Regel war, wer sich mit Leo Kirch anlegt, der hat verloren.
Aber die Jungen tricksen den Alten aus. Döpfner zwingt ihn, seine Anteile zu einem Preis zurückzukaufen, der weit über dem Marktwert liegt. Um den Betrag aufzubringen, werden Kirchspringer Aktien, die als Pfand für seine Schulden bei der Deutschen Bank liegen, einkassiert. Die Verlegerin hat ihr Ziel erreicht. Der ungeliebte Aktionär Kirch taumelt. Es beginnt der Fall des großen Zampano. Countdown am 27. Januar 2002. Eine Herrenrunde im Hinterzimmer des Restaurants Wichmann in Hannover. Kanzler Gerhard Schröder, Banker Rolf Breuer, Bertelsmann-Chef Thomas Mittelhoff, Watz-Verleger Erich Schumann. Sie haben ein gemeinsames Ziel, aber unterschiedliche Interessen. Die Deutsche Bank will ihre Kredite sichern. Die Medienmanager wollen verhindern, dass sich Murdoch und Berlusconi Teile des Kirchimperiums einverleiben. Das will auch der Kanzler nicht.
Wenn man sich das hintereinander anschaut, dann entsteht schon der Eindruck, da wurde hinter dem Rücken des Großkreditkunden Kirch genau überlegt, was können wir wie verwerten im Sinne von Schröder, damit also hier Murdoch und Berlusconi nicht ins Land kommen, im Sinne von Bertelsmann und im Sinne von anderen, wird alles hübsch aufgeteilt.
Was sie besprechen, bleibt geheim. Schröder lässt auf Nachfrage grüßen, Mittelhoff kann sich nicht erinnern, Breuer schweigt, Schumann ist tot. Nur eines ist sicher, getrunken haben sie Barolo, so viel steht fest. Kurze Zeit später läutet Rolf Breuer das Finale ein.
Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.
Dieser Satz wird die Deutsche Bank mal fast 1 Milliarde Euro kosten. Und Breuer persönlich viel Geld aus seinem Privatvermögen. Kirch bekommt nirgendwo mehr einen Kredit. Zum Fall schweigt der ehemalige Chef der Deutschen Bank bis heute. Eine Interviewanfrage für diese Dokumentation blieb ohne Antwort.
Shakespeare.
Der große Zampano ist geliefert.
Also, dass Kirch sich da verraten und verkauft gefühlt hat, also das kann man absolut nachvollziehen. Dass Breuer in dieser Lage diesen Satz sagt, das muss für Kirch schon auch emotional ein wahnsinniger Tiefschlag gewesen sein.
Die größte Insolvenz der deutschen Nachkriegsgeschichte mit 6,5 Milliarden Euro Schulden. 11.000 Menschen bangen um ihre Arbeitsplätze. In der Konkursmasse der Kirch Media liegen die Rechte an den Fußball-Weltmeisterschaften 2002 und 2006, die Rechte an der Formel 1, Beteiligungen an der Senderfamilie Pro7, Sat1, Kabel1, N24. Und in gekühlten Lagerhallen Zehntausende von Filmen und Fernsehserien. 1500 Gläubiger stehen Schlange. Banken, Hollywood-Studios, Medienunternehmen. Kirchs Insolvenz macht überall Schlagzeilen.
Die Pleite war nicht mehr abzuwenden. Der Kirchkonzern hat am Vormittag beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag gestellt.
Seinen Mitarbeitern schreibt er zum Abschied eine E-Mail. Gerne hätte ich weiter für unsere Firma und ihre Zukunft gestanden. Nun ist mir die Führung aus der Hand genommen worden. Gottes Segen, Dr. Leo Kirch. Aber so einfach aufgeben will er auch nicht. Er kämpft um sein Lebenswerk und um seinen Ruf. Die Deutsche Bank habe ihn verraten und verkauft, sagen seine Anwälte. Und ziehen vor Gericht. 12 Jahre lang wird dort erbittert gestritten. Doch Kirchs Kraft lässt nach. Der alte Mann ist nicht nur fast blind, sondern auch auf einen Rollstuhl angewiesen.
Im Verlauf des Prozesses kamen ja viele Dinge ans Tageslicht, die die Deutsche Bank einfach weggedrückt hatte und wo sich dann gezeigt hat, die haben schon natürlich bis ins Detail überlegt, wie kann man Kirchs Imperium zerschlagen und wie kann man daran verdienen.
Erschossen hat mich der Rolf.
Erschossen hat mich der Rolf.
Literatur für mich, dieser Satz. Dieser Satz ist ja wirklich Literatur und er funktioniert nur so, wie er gesagt wurde, erschossen hat mich der Rolf. Das heißt, dass auch mal der Name schon am Ende steht. Hat eine ganz andere Wirkung.
Kirch stirbt am 14. Juli 2011. Er wird 84 Jahre alt.
Man hat gemerkt, es war die Feier für einen Menschen, der wirklich in der katholischen Kirche verwurzelt war. Es war nicht so, also, wo man sagt, Kinders, kennt ihr einen, der das Vaterunser kennt? Wurde Dr. Kohl im Verlauf der Trauerfeier neben den Sarg geschoben. Und dann saß Dr. Kohl im Rollstuhl und sprach.
Sprach?
Kohl sprach. Er war schwer zu verstehen aufgrund der Erkrankung. Ja. Aber es war beeindruckend. Ja. Also was absolut klar war, war die Emotion.
Also echt?
Ja.
Er hinterlässt Frau Ruth und Sohn Thomas. Aber es gibt auch einen unehelichen Sohn. Der erzkatholische Unternehmer hatte ein zweites Leben, von dem die Öffentlichkeit nichts wusste. Sohn Michael, dessen Mutter einst die Sekretärin Kirchs war, lässt auf dem Standesamt eintragen, dass Leo sein Vater war und wie er heißen wird. Michael Kirch.
Mama.